Zum Ende der Folge haben wir gerade noch mal einmal abgerundet, wie geil denn das Sportwochenende wird, was hier gerade vor uns liegt. Die Masters stehen nämlich an in Augusta, aber darum soll es ja nicht die ganze Folge gehen, wa?
Ja, wer jetzt Angst hat, also erstens, wer sich fragt, was oder wie ist ein Master? Ich habe deinen Rücken, es ist okay. Wir haben aber trotzdem darüber gesprochen, warum es okay ist, Golf zu sprechen, deswegen wir judgen niemanden dafür. Aber natürlich, viel Fußball mit dabei gewesen. Ich habe ein bisschen schon mal über meine Vorfreude berichtet in Richtung Pokalfinale nach Berlin. Wir haben über die Champions League gesprochen, wir haben hinten raus natürlich auch wieder viel über Amisport gesprochen und haben es quasi geschafft, das Ganze jetzt in 60 Minuten zu verpacken.
Ja, und das ist schon ein kleines Wunderwerk. Es war sogar viel Fußball dabei, weil wir letzte Woche ja verpasst haben. Weiß ich gar nicht. Wir haben gar nicht die gänzliche Erklärung dazu gegeben. Dann machen wir es kurz. Martin war im Stadion, ich war in Österreich, hat zeitlich nicht gepasst. Deswegen sind wir diese Woche in voller Montur wieder zurück. The Masters, einmal kurz für die Leute, die jetzt
Nein,
einfach nicht
nein,
warten
das
können.
ist ein Hänger, ist ein Spoiler, wie nennt man einen Cliffhanger? Ist ein Cliffhanger.
Okay, ey, sehr gut. Dann sage ich nur aktuell auf der 1, Stefan Jäger, deutscher Profi, Punkt, Punkt, Punkt. Hat die niedrigste Runde aller Zeiten auf der Tour gespielt, auf der er gerade unterwegs ist. Mal gucken, vielleicht sehen wir eine Sensation und ein Deutscher wird sich am Ende zum Masters-Sieger küren. Ist, glaube ich, noch nie passiert. Und damit dürft ihr jetzt einfach rätseln, was The Masters eigentlich ist. Aber ich glaube, so in Minute 45 wird es aufgelöst. Von daher viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use it coming! Way down top!
Ich glaube, ich werde es. 17:19, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Hallo! Hallo, wir sind wieder da! Ihr habt uns doch noch nicht quasi gehen lassen. Wir haben es geschafft nach wie vielen Tagen? 13? Wir haben so ein kleines Päuschen gemacht aus guten Gründen, aber noch werdet ihr uns nicht los.
Ich glaube eher 15 als 13, weil letztes Mal waren wir wieder in unserem stabilen Mittwochsrhythmus zur Aufnahme und donnerstags zum Publish. Heute nehmen wir sogar Donnerstag auf und letzte Woche haben wir pausiert. Also 14 Tage lagen natürlich schon dazwischen und dann der 15., der heute damit da drauf kommt. Also wir heben natürlich die Schere, aber auch da hatte alles wieder seine Gründe. Trotzdem tut es uns leid, dass wir die Woche pausieren mussten. Nichtsdestotrotz sind wir wieder zurück mit der Frage, Martin, wie geht's dir?
Hervorragend, hervorragend. Ich habe einen Donnerstag hinter mir, der bis dato wirklich nicht arg viel schlechter hätte sein können.
Warum das?
Ja, komm, wir fangen direkt rein und gehen rein ins Thema. Ich war gestern ja in Hildesheim, Playoffs kommentieren, Berlin gegen Gießen. Spiel war so, naja, Berlin war einfach viel zu gut, aber macht natürlich trotzdem immer Spaß, muss ich dir nicht erzählen. So Halbfinale ist natürlich schon irgendwie nochmal was Besonderes, auch wenn es jetzt mittlerweile, also schon, das ist jetzt. Also es ist nicht mehr so, das erste Mal ist ja immer schon noch was Besonderes, aber selbst wenn du es jetzt das dritte, vierte, fünfte Mal machst, ohne das jetzt als Weird Flex raushängen zu lassen, das ist schon noch mal immer irgendwie anders als so ein normales Ligaspiel. Deswegen war mein Mittwochabend hervorragend und dann ging es heute Morgen aber wirklich los. Es geht also los mit, ich habe bei Yannick gepennt, um 6 Uhr wurde ich auch auf Ansage quasi von der Müllabfuhr geweckt. Ich meinte noch so gestern von wegen, ja, ich habe eigentlich einen tiefen Schlaf, das macht nichts mit mir, Pustekuchen. Um 6 war ich wach, die Sonne geht mittlerweile auch früh auf. Danach war nicht mehr so viel mit Schlafen. Was habe ich gemacht? Heute um 10 Uhr war der freie Ticketverkauf fürs DFB-Pokalfinale, wo der VfB ja tatsächlich seit Ewigkeiten mal wieder dabei sein darf. Natürlich habe ich mich da mit 27 Endgeräten und weiß nicht wie vielen Inkognito-Tabs in die Warteschlange begeben. Hat's geklappt? Natürlich nicht. Dann wurde das Ganze quasi noch gekrönt, dass meine Warriors heute wirklich einen Buzzerbeater von Harrison Barnes um die Ohren geklatscht bekommen haben. Und das beschreibt dann auch meinen Donnerstagvormittag schon mal ganz gut.
Und was ist in den restlichen 8 Stunden seit 10 Uhr morgens passiert? Oder 7? Weil wir sind ja jetzt bei 17.20 Uhr.
Ja, da bin ich in die Deutsche Bahn eingestiegen. Na gut, ich bin halt Bahn gefahren. Halbe Stunde Verspätung, aber da bin ich mittlerweile, also das ist nicht mehr schlimm, aber ja. Also das Wetter ist viel zu schön heute, um wirklich den ganzen Tag durch Deutschland zu fahren. Deswegen ist also dein Podcast ist jetzt ja quasi das erste Highlight meines Tages, das erste positive Highlight. Hoffentlich wird es nicht zum Lowlight, aber es ist auf jeden Fall so der erste Ankerpunkt, den ich mir gesetzt habe.
Ey, krass, nehme ich. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du positiv darüber redest seit einer ganzen Weile. Nein, natürlich nicht. Aber tut mir natürlich leid. Du hättest es einfach machen müssen wie Janni. So, Janni hat ja heute Morgen dann auch sofort eine Story gemacht. Ja, du sagst, ich soll dir aufhören, aber du musst nicht ertragen, wie sie heute den ganzen Tag japsend und jauchzend durchs Office gerannt ist und jeden vollgeschrien hat mit "Ich hab Tickets, ich hab Tickets!" Und freut mich natürlich sehr für sie. Hat dann dazu geführt, dass wirklich alle 5 Minuten, keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, aber Leute bei uns im Büro vorbeigekommen sind und Janni gratuliert haben. So, Bruder, die ist nicht schwanger, die hat sich halt Tickets dann irgendwie organisiert bekommen. Und das war schon echt, also war ein Erlebnis heute Morgen. So viel sei gesagt.
Ja, das glaube ich. Ich habe sie so ein bisschen über ihre Insta-Story quasi gezwungenermaßen mitbekommen. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen geschrieben, weil, also, Ticketphase Nummer 1 ging ja quasi noch bis vergangenen Mittwoch, wo du dann quasi dich als Mitglied drauf bewerben konntest. Da war es quasi schon utopisch, welche zu bekommen. Jetzt heute Morgen war, ich glaube, am Ende waren 650.000 Anfragen irgendwie auf der Ticketseite für, wie viel Dinger? 10.000. Also ich bin da jetzt auch nicht reingegangen mit dem Gedanken von wegen, das wird schon irgendwie was, aber das kennst du ja. Wenn du gegen Bayern spielst, dann weißt du auch, dass du verlierst und trotzdem, wenn das Spiel losgeht, gibt's irgendeinen kleinen Hintergedanken in deinem Kopf, der halt sagt, ja, es könnte ja schon funktionieren und sowas bei diesen Tickets auch. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich, also ich gönne es Janni, das stimmt wirklich, ich freue mich für sie.
100%.
Aber also fuckt mich das ab, dass sie da jetzt hin darf und ich nicht. Natürlich, und das ist auch menschlich, sage ich dir ganz ehrlich, natürlich ist das menschlich, dass ich da sehr, sehr gerne hingegangen wäre. Möchte absolut. Aber auch im selben Nebensatz dazu sagen, ich werde trotzdem nach Berlin fahren. Wir gucken es zusammen mit meinen Jungs. Ich bin gerade noch am überlegen, wie wir es dann im besten Szenario machen, weil ich Sonntag schon wieder in München sein muss fürs Länderspiel. Ich werde trotzdem nach Berlin fahren. Ich bin mir auch sicher und bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir eine überragende Zeit da haben werden. Leider nicht im Stadion. Es geht aber, glaube ich, noch vielen Menschen so, die da... Viele schöne Momente mit diesem Verein. Die werde ich auch alle nicht vergessen. Und da war auch viel im Stadion mit dabei. Und wenn ich dann dieses Pokalfinale nicht im Stadion, sondern eben nur in Berlin erlebe, dann ist es halt so. Aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, schon gut damit abgefunden.
Ja, wird trotzdem, glaube ich, eine gute Reise und keine Ahnung, da laufen ja auch ein paar Bielefelder rum. Wie ist die Connection zwischen Stuttgart und Bielefeld? Hassen die sich? Stehen die sich neutral gegenüber? Sind die egal?
Also ich finde es, also natürlich finde ich es erstmal geil, dass es gegen Bielefeld geht, weil der VfB ist Favorit. Ja. Ich finde es aber auch einfach geil, weil, also, wenn für den VfB das quasi das Highlight der letzten 20 Jahre ist, dann ist es für Bielefeld das Highlight der letzten 120 Jahre, wenn man ja deren Vereinsgeschichte so ein bisschen nimmt. Deswegen, und also, da ist quasi keine Connection dazwischen. Also jetzt nicht irgendwie, dass die Fanszenen sich da irgendwie groß mögen, aber auch nicht groß hassen. Dafür ist ja dann auch, hast Bielefeld mal in der zweiten Liga gesehen, aber du triffst dich jetzt ja auch nicht so häufig. Aber ich find's geil, ich find's natürlich viel, viel geiler als Leverkusen, ich find's viel, viel geiler als Leipzig. Die werden da ordentlich Radau machen. Generell ist es ja das erste Pokalfinale seit 2018, wenn man mal so ein bisschen Twitter lauschen darf, wo mal wieder so zwei, in Anführungszeichen, richtige Vereine ohne Konstrukte rumrennen. Also, und damals natürlich Bayern gegen Frankfurt, was war das für ein episches Ding? Ja. Ich hoffe aus Stuttgarter Sicht, dass es nicht ganz so episch werden muss, sondern dass es so ein richtig langweiliges 3-0 wird. Aber ja, ich finde Bielefeld in vieler...
Ja, und du hast ja gerade eben schon angesprochen, weil also letzte Woche haben wir es ja unter anderem deshalb auch verpasst, weil du ja sogar noch im Stadion warst und das dein Pokalmoment war. Wie war es da?
Also ja, auch besonders. Ich sag aber jetzt nicht, dass es, also es ist jetzt nicht meine Top 1 Stadionsexperience gewesen. Es kommt jetzt nicht an diese Relegationsspiele gegen Hamburg und auch nicht an diese 90. Minute gegen Köln ran, aber natürlich rankt das schon irgendwie extrem weit oben.
Mit was vergleichst du das hier?
Also ein Pokalfinale im Stadion, das würde dann, glaube ich, da schon rankommen. Weil dann reden wir von vielleicht einem Titel mit deinem Verein zu gewinnen. Absolut. Und nochmal, wir haben schon mal drüber geredet, so dein Moment wäre oder war diese EM 2024. Ich hätte also einen deutschen EM-Titel jederzeit gegen einen Pokaltriumph mit dem VfB eingetauscht. Das ist halt dann einfach so dieser Unterschied von wegen, ey, ich ziehe den Verein dann halt da einfach nochmal vor, weil ich da eher dranhänge. Deswegen würde mir das natürlich alles bedeuten, wenn das am Ende klappt. Aber natürlich war dieses Halbfinale da gegen Leipzig auch schon der erste Schritt quasi dahin und war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Scheiße, bin ich froh, dass du da nichts zu sagen hast. Also wirklich, dass deine persönlichen Befindlichkeiten da nichts zu sagen haben. Weil ich will Weltmeister werden nächstes Jahr. Und da bereite ich mich schon mental drauf vor und ich freue mich auch schon drauf. Aber das dann zu gegebener Zeit. Also da haben wir ja auch noch ein paar Tage. aber es ist schon gar nicht mehr so lang, ne? Und das ist mir letztens wieder aufgefallen, wie lang hat das früher gebraucht von Turnier zu Turnier? So bis dann das nächste große Turnier anstand und so zwischen EM 2012, wir fliegen raus gegen Mario Balotelli und sind dann bei der WM 2014 wieder am Start. Wie ewig war diese Zeit dazwischen? Und jetzt steht bei uns halt gerade der Beachsommer vor der Tür und der ist halt, du weißt es selbst, in a split second ist er durch. Und dann ist es fast schon Zeit für eine USA-Reise. Also da ist dann natürlich nochmal ein bisschen Zeit dazwischen. Aber das nächste Turnier ist halt wirklich schon direkt um die Ecke. Und das ja im regulären Rhythmus. Die Club-WM ignorieren wir dann an der Stelle einfach mal.
Aber echt, also den Tag finde ich spannend, weil mir kam es früher auch nie so vor, dass wir jetzt so ewig lange Zeit haben, quasi bis das nächste Turnier ist. Weil gefühlt, boah, also. Nee, das fand ich fand, echt jetzt? Weil ich fand irgendwie, Also ich kann mich an die jetzt, also natürlich jetzt kein richtiges Beispiel jetzt irgendwie auf der Haut, was ich jetzt 2013 im Sommer gemacht habe oder 2015 rein theoretisch in den Sommern, wo kein großes Turnier war. Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere, hatte ich nie das Gefühl so von wegen, okay, Balotelli hat uns jetzt rausgeschossen, jetzt muss ich ja ewig warten, bis ich da quasi wieder eine Befriedigung bekomme. Vielleicht auch, weil ich schon immer also eher so dieser Vereinsfußballtyp war und dann halt ja quasi immer den Vereinsfußball direkt um die
Ohren hatte. Du hast Theo Zwanziger schon 2010 verurteilt für die Machenschaften des DFB.
Nee, gar nicht in der Hinsicht, sondern also nach der EM oder nach der WM ging ja dann immer wieder die Bundesliga relativ schnell los, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ist jetzt halt auch wieder schön, dass ich zum VfB gehen kann. Vielleicht lag es daran, dass ich also diese Pause nicht als so lange angesehen habe. Weil ich, also, bei mir war es nie so, dass ich jetzt gedacht habe, boah, jetzt muss ich wieder 2 Jahre auf ein großes Turnier warten, ist irgendwie kacke. Hatte ich auch nach der EM 2024 ehrlich gesagt nicht.
Okay, crazy, weil also nach der EM 24 hatte ich das jetzt auch nicht, weil es da halt auch schnell genug wieder weiterging und genug passiert war. Aber also früher war es definitiv so, dass ich nach Abpfiff des Turniers oder nachdem wir meistens im Halbfinale raus sind, mich dann schon geärgert habe und darauf gefreut habe, dass es dann bald wieder losgeht. Aber naja, mein Gott, beschreibt ja auch ein bisschen den Weg, den wir beide gegangen sind, wa?
Wollte gerade sagen, ja.
So, deswegen ist das ja alles okay. Ja, wir haben ein bisschen was aus der Fußballwelt aufzuholen, eben drum, weil wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, aber müssen jetzt auch keine alten Lamellen wieder durchkauen, Lamellen ist, glaube ich, das, was Alex sich permanent über seine Insta-Story bestellt und Kamellen sind das, was man alt besser nicht wieder hervorholt. Aber ja, war Champions League-Zeit und Borussia Dortmund geht eigentlich mit einem guten Gefühl rein und Bruder, wurden die abgeschlachtet. Also die waren ja chancenlos in Barca.
Ja, ich habe es tatsächlich, also gestern, ich wusste natürlich, dass sie spielen und ich wusste auch irgendwie, dass das Spiel stattfindet, muss aber auch ehrlich sagen, ich war dann irgendwie gestern Abend so in diesem Volleyball-Ding drin, dass ich gar nicht während dem Spiel irgendwie auf mein Handy geguckt habe. Sondern erst quasi dann, wir waren dann noch oben quasi bei denen im VIP-Raum und haben noch gegessen und dann wollte ich eigentlich das Ergebnis vom Parallel-Volleyball-Halbfinale angucken und haben uns da den Stream aufgemacht und dann habe ich quasi immer so ein bisschen durch Twitter gescrollt und habe quasi den BVB-Abend nochmal rekapituliert bekommen und mir dann heute Morgen auf der Rückfahrt gerade die Highlights reingezogen, deswegen kriegst du jetzt von mir keine fundierte Meinung. Aber ich glaube, das Ergebnis spricht Bände, dass die einmal eine ordentliche Rutsche da kassiert haben.
Ja, die sind einfach komplett durch den Fleischwolf gedreht worden. Also wirklich eigentlich überhaupt keine Chance, wäre auch zu viel gesagt oder wäre übertrieben, weil man muss ihn schon lassen, es gab 1-2 Möglichkeiten. Da ist ein Serhou Guirassy dann plötzlich frei vorm Tor und trifft den Ball nicht, so tritt überm Ball her. Und da fragst du dich dann auch, gut, so viele Chancen kriegst du nicht gegen Barcelona, wie viele braucht ihr denn noch? So, und so viele haben sie dann auch nicht mehr bekommen und Barca hat es einfach überragend gut gespielt, also das war wieder Tiki-Taka Prime und man merkt halt wirklich, dass Hansi Flick da einen ordentlichen Impact gehabt hat. Lamine Yamal ist auf dem Weg, der beste Fußballer der Welt zu werden, weil er halt nicht nur dribbeln kann, sondern der auch diesen Zuckerball gespielt hat, davor, ich glaube 3-0 war es, einmal durch die Schnittstelle zwischen zwei Jungs entlang und dann ist es halt in der Abfertigung am Ende was Einfaches, aber es war einfach brutalst gut gespielt von Barcelona und da kannst du als Borussia Dortmund in deiner jetzigen Situation sowieso nichts gegen machen. Trotzdem muss ich sagen, hat mir der Auftritt einfach sehr krass missfallen, vor allem weil du danach natürlich auch noch die Interviews gehört hast. Ja, du verlierst gerade 4-0 in Barcelona, ja, du bist traurig, aber musst du dann loslassen? So, keine Ahnung, weil Emre Can stellt sich als Kapitän dann am Ende vors Mikro und sagt so, ja, mein Gott, jetzt, also kriegt die Frage gestellt, ist es jetzt die Aufgabe, sich einfach vernünftig aus der Champions League zu verabschieden vom Reporter? Und er sagt, ja, also wir sind es unseren Fans halt schuldig, dass wir wenigstens versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber gegen so eine Mannschaft, da ist es natürlich, hier vier Tore aufzuholen, einfach verdammt schwer. Da ist halt null Kampfansage drin und null Geist, ja, irgendwie, Bro, dass du selbst dran glaubst. Boah, weiß ich nicht, aber Bro. So, weil ich bin schon der Überzeugung, irgendwie musst du es nochmal verkörpern. Es ist halt erst Halbzeit und es ist Fußball, Mann. Alles kann passieren.
Ich verstehe, was du meinst, weil wir gerade beim Volleyball jetzt nochmal der letzte Cross-Vergleich, bevor wir dann wirklich kurz nochmal Champions League machen. Die Grizzlies haben gestern das zweite Spiel quasi verloren, war ihr Heimspiel. Die Serie steht jetzt also quasi 2-0 für Berlin. Drei Spiele brauchst du, um ins Finale einzuziehen. Und die Grizzlies haben dann gestern, obwohl die Serie noch nicht durch ist und du jetzt rein theoretisch nur einen Sieg in Berlin bräuchtest, um das vierte Spiel zu erzwingen, haben gestern schon ihre Spieler quasi vor heimischer Halle dann verabschiedet, die ihre Karriere beenden. Und da hat sich's auch angefühlt, so von wegen, ja gut, das ist jetzt das letzte Heimspiel und dann wird die Serie am Sonntag auch zu Ende sein. Und ich habe genau dieselbe Frage gestellt nach dem Spiel und habe auch so eine Antwort bekommen von wegen, du, ganz ehrlich, wir haben jetzt 6 Sätze in Folge verloren. Wir haben nicht mal schlecht gespielt, aber der Gegner war einfach übermächtig. Ich glaube nicht, dass das am Sonntag passt. Und ich habe mit Yannick dann auch im Nachhinein drüber diskutiert, weil natürlich, du erwartest von einem Sportler schon irgendwie, dass er natürlich da auch mit der Herangehensweise rangeht, so von wegen, wir legen nochmal alles rein und ich will das dem BVB nicht absprechen, ich möchte das auch nicht den Grizzlies absprechen. Aber wenn du jetzt beim BVB über dieses eine Spiel oder bei den Grizzlies über 2 Spiele einfach keine Chance hast, dann finde ich es legitim und einfach auch nur realistisch zu sagen, Dude, wahrscheinlich werden wir jetzt nicht zu Hause 5-0 gegen Barcelona gewinnen oder wahrscheinlich werden wir jetzt nicht die Bea Volleys vor heimischer Kulisse da irgendwie nochmal ins Wanken bringen. Deswegen.
Ja, ich finde es halt einfach schwierig, so vom Gesamtansatz von vornherein loszulassen, weil, mein Gott, es gibt Szenarien. So, wenn du dann halt früh 1-0 in Führung gehst, vielleicht ein zweites vor der Pause hinterherlegen kannst und das sind einfach solche Dinge, an die musst du. Ich erwarte es nicht von einem Julian Riasson, oder doch, von dem wahrscheinlich schon. Wer wäre ein gutes Beispiel? Nico Schlotterbeck, der sowieso nicht eingreifen kann, weil er ein Saisonaus hat. Aber ein Emre Can, der als Kapitän da auf dem Platz steht und für seine Jungs verantwortlich ist, da erwarte ich zumindest mal den Ansatz von Hoffnung. So, zumindest mal den Ansatz, oder also die Kritik hat er ja durchaus gewählt, sodass er dann sagt, nee, heute waren wir nicht gut genug. Aber sich dann halt vors Mikro zu stellen, da musst du halt wirklich einfach vorne weggehen und sagen, yo, wir müssen uns komplett verändert zeigen, wenn wir irgendwie noch eine Chance haben wollen. Und diesen Kampfgeist habe ich beim BVB überhaupt nicht gespürt. Und ich sage ehrlich, das ist für den Rest der Saison ein fatales Zeichen für den BVB.
Boah, weiß ich nicht. Ich sehe es nicht nur so eng, vor allem auch, weil du gegen den Barcelona verloren hast, was ja dann, war jetzt nicht irgendwie so, dass Dortmund super schlecht gespielt hat, zumindest von dem, was ich jetzt rausgelesen habe, sondern Barcelona war auch einfach wirklich gut. Ich finde, also bei dem Lamine Yamal-Take gehe ich mit, der Typ ist der Wahnsinn. Einfach, der ist jetzt nicht nur so der am Ende die Tore schießt, weil natürlich hat er viele Scorer-Punkte, aber generell guckt euch einfach mal so 10 Minuten Highlights von dem an, wie der den Ball führt, was der für Pässe spielt, was der auch einfach schon für eine Spielkontrolle.
Besser als Highlights, guckt euch ein 10 Minuten Barca-Spiel an und schaut halt mal wirklich explizit auf Yamal. So, weil Highlight-Takes, wenn du ein Olivier Giroud Highlight-Matz zusammenstellst, dann werden seine Enkel denken, er war besser als CR7. Und das war er beileibe nicht. Aber wenn du halt dir mal so ein Spiel anguckst, dann kriegt man ein Gefühl davon, was für ein krasses Spielverständnis der Typ hat.
Ja, und also wie alt ist er? 17? Das ist, finde ich, immer noch so so der kranke Stat nebenher. Ich weiß, Mbappé war in seinen jungen Jahren auch schon extrem gut und hat dann immer mal wieder so eine kleine Hängerphase. Und mir ist schon auch bewusst, dass Yamal jetzt nicht in den nächsten 6-7 Jahren durchgehend dieses Niveau oder sogar noch besser spielt. Ja. Und trotzdem ist das gigantisch und das ist das nächste Riesenjuwel, was Barcelona da rauszaubert. Aber deswegen sage ich aus BVB-Sicht, mein Gott, es ist okay, natürlich ist es super bitter, dass du in einem Champions-League-Viertelfinale in einem Hinspiel 4-0 auf die Fresse bekommst. Aber du spielst vielleicht auch gegen arguably gerade das beste Team Europas und der BVB ist es obviously nicht. Deswegen kann das schon passieren und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man sich da im Nachhinein hinstellt und sagt, gut, wahrscheinlich werden wir das Ding nicht mehr rumdrehen können.
Ja, ich bin von dem Mindset her halt trotzdem kein Fan, aber ja, es ist natürlich die realistische Einschätzung. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, ich hätte mir den Spielverlauf auch ein bisschen anders gewünscht, aber am Ende machst du da halt nichts, ne? So, und es ist für den BVB auch einfach zu einer Unzeit, dass das Ding kommt, weil du hast halt gerade Mainz und Freiburg geschlagen, bist gerade eigentlich wieder so halbwegs in der Spur. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, gut, Niko Kovac fängt jetzt an, seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und ich glaube, dieses 4:0 kommt halt echt erschütternd da rein. Und mal schauen, ne? Am Wochenende gegen die Bayern sehe ich jetzt auch noch nicht zwingend, dass die was holen, weil Bayern wird zu 100% die Spannung oben halten müssen, weil sie gegen Inter jetzt auch verloren haben. Für die Deutschen war es bislang keine gute internationale Woche. Eintracht Frankfurt darf heute Abend gegen Tottenham nachziehen. Ihr wisst das Ergebnis wahrscheinlich schon. Ich sag mal so, es sieht nicht schlecht aus für Frankfurt, weil Tottenham in der letzten Zeit nicht so gut in Form ist. Aber ja, zumindest mal für den BVB ist es, glaube ich, gerade eine herbe Enttäuschung. Und bis sie die verdaut haben, bin ich mal gespannt, auf welchem Tabellenplatz sie dann wieder stehen. Weil das ist ja auch ein Ding, du gewinnst 2 Spiele in Folge und du bist plötzlich halt direkt wieder auf Champions-League-Kurs. Ne? Also die waren dann ja instant Platz 8 und sofort wieder an den internationalen Plätzen dran. Ja, mal gucken, wie lange das weitergeht.
Ja, aber also das könnte jetzt natürlich auch wieder ein Take werden, der extrem schlecht altert. Normalerweise darf dich so eine Niederlage in Barcelona nicht rausbringen. Nimm das mit, dass du die letzten beiden Spiele wieder besser gespielt hast. Nimm das mit, dass du in der Bundesliga wieder Fuß gefasst hast. Nimm das Rückspiel einfach als Bonus mit rein. Gegen Barcelona zu Hause ist immer egal aus welcher Ausgangslage, einfach ein Highlight. Und dann, mein Gott, kann das passieren. Hast du eine Champions-League-Saison bis im Viertelfinale rausgeflogen, wird in Dortmund jeder den Haken hintermachen. Wenn du gegen das Barcelona rausfliegst, wirst du einen Haken hintermachen. Dann ist es nochmal, es ist bitter, ja, dass du das Hinspiel 4-0 verlierst, aber da fragt niemand mehr. Und dann, also wir können gerne über die anderen Vereine reden. Frag doch mal nach, wer gerne gerade gegen Barcelona spielen möchte. Bayern? Also die müssen erstmal Inter aus dem Weg räumen und selbst dann, für mich ist das Beste, was gerade in Europa rumläuft.
Definitiv. Also bei allem, was ich international mitbekomme, und ich gucke nicht so viel. Also das muss ich dazu sagen.
Plus eins, natürlich.
Ich krieg nichts aus der Premier League mit. Ich weiß nicht, wie gut Liverpool gerade in Form ist, und auch den Tottenham-Take, den habe ich nur an Ergebnissen hergeleitet. Ne? Also dass es da jetzt in letzter Zeit nicht krass lief. Aber ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie sich Arsenal entwickelt hat, wie sich Liverpool entwickelt hat. Aber wenn ich Arsenal schon erwähne, meine Fresse. Also ich stelle dir jetzt die Frage, kann ein Freistoßtor einen Puskás-Award gewinnen?
Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Und also ja, ich finde, dass das Ding ist, du müsstest diesen Award quasi für die beiden Freistöße in einem geben. Wer es nicht gesehen hat, Declan Rice hat es wirklich geschafft, in einem Champions-League-Viertelfinale gegen fucking Real Madrid, die sind nicht so schlecht, zweimal den nahezu identischen Freistoß, wobei der eine ist, das, du kannst einen Freistoß nicht besser schießen.
Freistoß. Ja,
ist,
eben
also drum. Natürlich ist es nicht identisch, aber es ist zweimal ein krankes Freistoßtor. Innerhalb wie viele Minuten waren dazwischen? 20?
Ja, irgendwie sowas. Also das war halt echt crazy, ne? So beim ersten Ball, da reingegangen ist, da habe ich noch Witze gerufen, oh lala, Roberto Carlos. So, weil er ihn halt, gut, Carlos war es mit dem Außenriss, aber ansonsten ähnliche Flugkurve zu Roberto Carlos damals, ich glaube gegen Frankreich war es, als er das Ding mit dem Außenriss komplett um die Mauer gecurlt hat. Der war schon perfekt und meine Fresse, dann kommt dieser zweite Freistoß und der zirkelt den aber in die Definition eines Winkels. Da ist kein Spinnenweben übrig geblieben, der berührt den Pfosten nicht. Dieser Freistoß war gemalt. So, und das Ding ist, der ist ins Keeper-Eck, es waren 27, 28, 29 Meter, also eine gute Distanz. Ja. Und der Keeper hat trotzdem keine Chance. Und da steht Courtois drin, der das Spiel seines Lebens gemacht hat. Also Courtois, meine Fresse, war der gut. Und trotzdem verlierst du 3-0. Also das war crazy.
Ja, also das zweite Freistoßtor. Ich habe in dieser Champions League schon gesagt, also das von, was war es denn, Prag damals? Nee, das damals von Prag gegen Stuttgart war das Schönste, was ich live im Stadion gesehen habe. Das von Declan Rice ist bis dato das schönste Freistoßtor. Wenn du nur rein theoretisch, du kannst deinen Ball nicht besser setzen. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das an, so wie Bengt gerade erzählt hat. Also der ist im Winkel, aber er ist genau so im Winkel, dass er eben die Latte und den Pfosten nicht berührt. Und dass er es halt wirklich 20 Minuten davor genauso gemacht hat, dass er es in einem Viertelfinale gegen Real Madrid an den Tag legt, macht die Sache nur noch besser. Und ja, also für mich ich würde da nicht irgendwie aufschreien, wenn dann quasi in Anführungszeichen nur ein Freistoßtor den Award für das beste Tor des Jahres bekommt.
Ja, definitiv, definitiv. Und das Ding ist, es tut mir halt auch echt weh, das einzugestehen, aber es ist einfach vollkommen verdient, weil ich habe ja vor ein paar Wochen so krass über Karim Adeyemis Tor geschwärmt und da stehe ich auch immer noch zu 100% dahinter, aber er hat im Puskás Race halt gerade einfach Konkurrenz bekommen und die Konkurrenz ist dann halt auch einfach an Perfektion nicht zu überbieten. So, und ich würde mich sehr, sehr drüber freuen, das Tor am Ende awarded zu sehen. Aber naja, schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Ist auf jeden Fall eine geile Zeit gerade in der Champions League. Also ein bisschen mehr Spannung im Dortmund-Spiel hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, aber ansonsten, ey, Real Madrid zu Hause 3 Tore aufholen in einem Rückspiel. Das hat 2013 war es, gegen Borussia Dortmund auch nicht funktioniert. Aber es war knapp. Also ich glaube, die Rückspiele versprechen Spannung.
Den traue ich auf jeden Fall auch zu. Und ich traue auch, also wir haben jetzt noch nicht über die Bayern geredet, lass das noch einmal kurz machen. Ich traue es auch den Bayern traue ich es eigentlich auch zu, das Rückspiel in Mailand zu gewinnen. Und trotzdem, das habe ich tatsächlich live geguckt. Es ist wirklich, also lege mir ein Spiel einer sehr, sehr guten italienischen Mannschaft vor und es ist genau das gewesen. Die sind eklig, die sind abgezockt, die brauchen 2 Chancen, schießen 2 Tore. Die Bayern, ja, müssen sich an die eigene Nase fassen, weil natürlich haben die Chancen für 2, 3, 4 Tore. So, bestes Beispiel ist Harry Kane, der macht den in 99 von 100 Fällen, den er dann an den Pfosten zieht. Und er macht ihn eben in diesem einen Fall nicht. Und Inter dann, als ob es das Normalste der Welt wäre, schafft es halt irgendwie 2-mal genau in dem Moment zuzustechen, wo du eigentlich das Gefühl hast, die Bayern ziehen dieses Spiel jetzt. Deswegen ist die Ausgangslage historisch schlecht, weil auch das ist, wenn ich es einem Team zutraue, in einem Champions-League-Viertelfinale auf ein 0-0 zu spielen, dann ist es Inter Mailand. Und also ich traue denen das auch einfach wirklich zu. Und mich würde es nicht überraschen, wenn die sagen, ey, okay, wir mauern einfach und wir kriegen das irgendwie über die Zeit. Deswegen, es wird unfassbar schwer für die Bayern. Aber irgendwie einen reinmurmeln und da sind sie eigentlich gut genug. Und dann glaube ich, dass sie durchaus noch eine Möglichkeit aufs Halbfinale haben.
Ja, also was natürlich auch noch dazu gehört, Inter zu Hause, so das ist auch nochmal was anderes als Inter in München. Es wird schon wirklich ekelhaft, das glaube ich auch, aber ich traue es den Bayern zu 100% zu. Sie kriegen auch Coman zurück und das finde ich einen unterschätzt wichtigen Faktor, weil wenn du dann halt die Flügelzange aufbauen kannst aus Coman und Olise, der auch gegen Inter jetzt im Hinspiel wieder ein gutes Spiel gemacht hat, ne? Und Kane war ja 2, 3 Mal in krass guter Position und kriegt die Bälle nicht im Tor unter. Das passiert normalerweise nicht und kommt mir jetzt nicht mit, ja, mein Gott, große Spiele und dann taucht er wieder ab. Nein, so, mein Gott, es passiert halt mal, dass der Ball dann gegen den Pfosten geht. Er setzt ihn 80 von 100 Malen halt an den Innenpfosten und 20 von 100 Malen setzt er ihn daneben. War extrem unglücklich. Für uns auch. Ich habe zusammen mit Felix, Jona und noch 2 Kollegen geguckt und wir hatten Schein auf Harry Kane trifft und Bruder, haben wir uns aufgeregt, als dieser Ball in der 35. da an den Pfosten fliegt. So, das war schon wirklich eine bittere Aktion. Aber mein Gott, so, es gehört am Ende halt auch dazu und diese Offensivpower der Bayern, die ja tendenziell nur noch besser wird, weil sie halt Verletzte zurückbekommen, vorbehaltlich, dass am Wochenende nichts passiert, aber das wünschen wir den Bayern jetzt mal nicht, damit sie halt zumindest nochmal eine Runde vom Finale daheim träumen können, weil so wie die jetzt gerade spielen, weiß ich nicht, ob das gegen dieses Barcelona reicht.
Das ist ja dann auch der Take, den ich vorhin mal aufgemacht habe, aber erstmal, wie gesagt, musst du gegen Inter bestehen. Das, also die Müller-Story ist natürlich Cinderella-Line pur, das war auch irgendwie, ist auch das klassische Müller-Tor natürlich.
Ja. Ich meine, wenn es durchgehen würde, weil die ja 2 Minuten später direkt einen wieder in die Schnauze bekommen.
Ja, aber trotzdem, so wie es passiert ist und dann auch, also da hatte ich wirklich das Gefühl, natürlich, man redet immer viel in der Allianz Arena, ist keine Stimmung, das stimmt auch, aber gerade in dem Moment war das Ding wirklich, also extrem laut zumindest, was man da so mitbekommen hat. Und ich hätte es ihm, ich nochmal bei Thomas Müller, natürlich, ich mag den, weil er für Deutschland extrem viel gemacht hat. Ich mag den aber auch irgendwie auch nicht, weil ich ihn bei Bayern einfach extrem eklig finde. Aber du kannst den rein theoretisch als deutscher Fußballfan nicht mögen. Ja. Also du kannst ihn nicht hassen. Obwohl er mir als Bayern-Spieler extrem häufig auch einfach auf den Sack gegangen ist. Und ich den mit Sicherheit auch schon im Stadion extrem häufig beleidigt habe. Aber deswegen, es hat mich auch irgendwie, also für den hat es mich irgendwie gefreut. Ich fand das eine geile Storyline. Ich find's kacke, dass die Bayern nicht mit ihm verlängern. Ich verstehe es auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Deswegen fand ich das eine geile Story und die wäre natürlich perfekt, wenn sie noch irgendwie weiterkommen im Rückspiel.
Ja, das Müller-Thema müssen wir natürlich auch noch mal kurz behandeln, weil wir es ja letzte Woche gar nicht besprochen haben. Also für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, erstmal GGs, ihr habt es wirklich komplett geschafft, den Fußball aus eurem Leben zu verbannen, weil ich glaube, jeder, der nur ein bisschen was von Fußball mitbekommen hat, hat die Schockwelle mitbekommen, dass dem Bayern-Urgestein Thomas Müller nicht verlängert wurde. Und mich hat's schockiert, dass der seinen Vertrag nicht bekommt. Auf der anderen Seite hat es mich auch nicht schockiert, als ich dann mal auf die Vorstandsebene geguckt habe und dann gesehen habe, wer entscheidet denn das überhaupt? Okay, der Freund und der Max Eberl, die sind da jetzt halt nicht zwingend diejenigen, die die Bayern-DNA umhertragen. Ne? Und das merkst du in solchen Momenten. Weil ein Thomas Müller, er hat es ja selbst in den Interviews gesagt, der hat jetzt lang genug die Knochen hingehalten und dann wundert es ihn auch nicht, dass er in so einem Spiel mal spielt, egal was halt drumherum ist. Aber Max Eberl steht da noch im Januar und sagt, ja, Das werden die schnellsten Vertragsverhandlungen aller Zeiten. Und dann muss man sich nur einmal kurz in die Augen gucken und dann sagt man, es geht weiter und weiter geht's. Ja, nee, also jetzt gucken wir mal an, wie sich die Spielzeiten von Müller seit Januar entwickelt haben. Und das können wir halt einmal nicht tragen. Da müssen wir ja auch einfach an den FC Bayern denken. Also wirklich. Und das von Max Eberl, der einfach nur Max Eberl sein will in diesem radikalen und brutalen Fußballgeschäft. Also sorry, eine größere Flagge im Wind habe ich im deutschen Profifußball noch nicht erlebt.
Das waren gerade extrem viele Imitationen und die waren, also vor allem die letzte fand ich extrem gut. Ich verstehe es auch nicht. Vor allem also bei Thomas Müller, also der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist, er möchte zu viel Geld. Aber das glaube ich irgendwie nicht, weil also der wird doch keinen Monstervertrag da mehr wollen. Setz den auf die Bank, Nein. Lass den da doch ein Jahr mitnehmen und der ist ja immer noch gut genug, um wichtige Momente für diesen Verein zu kreieren. Guckt euch letzten Dienstag an. Ja, das ist deswegen. Halt. Und also in der Bundesliga allemal, gerade wenn die irgendwie vielleicht mal eine Woche durchatmen müssen. Und vor allem, was ich so wichtig finde, Müller ist sich ja dieser Rolle ganz genau bewusst. Der macht ja nicht Natürlich. Irgendwie dumme Faxen und motzt dann gegen den Trainer, wenn er nicht spielt, sondern der füllt diese Rolle perfekt aus und zufällig ist er auch noch eine Vereinslegende. Deswegen ist für mich eigentlich ein No-Brainer, den zu verlängern. Ich verstehe es nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Thomas Müller jetzt macht. Weil ganz ehrlich, kannst du dir Thomas Müller bei einem anderen deutschen Verein vorstellen? Schon mal überhaupt nicht. Nee. Für mich, ich kann mir den aber auch nicht in der USA vorstellen, was jetzt ja so ein bisschen durchklingelt. Aber er ist eigentlich noch zu gut, um seine Karriere zu beenden, weißt du?
Ja, Toni Kroos war auch zu gut, um seine Karriere zu beenden. So, er hat das deutsche Nationalteam nochmal auf ein anderes Level gehoben bei der Europameisterschaft. Ich find's nicht verkehrt, an einem Höhepunkt zu gehen. An Thomas Müllers Stelle hätte ich's schon wirklich an vielen Stellen vom Finale daheim abhängig gemacht. So, ja. Wenn du ins Finale daheim kommst, dann kannst du halt sagen, okay, gut, wenn ich das Ding gewinne, dann spiele ich noch, dann spiele ich nicht mehr, so, dann bin ich raus. Und dann scheiß auch auf die Bayern, die sagen, ja, du kannst ja noch Club-WM mit uns spielen. Nein, Mann, wenn du einen Titel zu Hause holst, so, dann lass gut sein. Sein letztes Spiel in der Bundesliga ist, glaube ich, auswärts in Hoffenheim. Also wenn sie jetzt Perfekt. Das Club-WM-Finale nicht das Champions-League-Finale nicht erreichen, dann kannst du es dir nochmal überlegen, ob du die Club-WM mitreißt. Aber ansonsten, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Mir fallen ein paar Ideen ein. Also Thomas Müller als Trainer auf lange Sicht sehe ich schon. So, muss jetzt nicht direkt in den ersten zwei Jahren passieren. Ich wünsche ihn mir krass als TV-Experten, weil wie unterhaltsam wäre das, wenn Thomas Müller samstagabends bei DAZN unterwegs ist. Aber noch viel lieber wünsche ich mir dann einfach ProSieben, Samstag, 20.15 Uhr, die Thomas-Challenge kommt ins Free-TV.
Ja gut, dass der auf jeden Fall irgendwie den Medien erhalten bleibt, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber so rein als Fußballspieler kann ich ihn mir halt, also ja. Thomas Müller spielt bei den Bayern und sonst nirgends, wegen mir noch für Deutschland, das ist schon noch okay, aber deswegen, jetzt stell dir vor, Thomas Müller wechselt jetzt nur so nach Hoffenheim oder so, weißt du, also das passiert ja nicht, da würde ja dann auch irgendwas in der Matrix nicht stimmen.
Oder zu 60.
Ja, noch besser.
Ja, nee, aber also muss auch sagen, ich find's extrem schade, wie da mit Thomas Müller umgegangen wird. Find's super stark, dass Müller da sagt, ja mein Gott, da ist kein böses Blut dazwischen, so wir konzentrieren uns jetzt auf die letzten Aufgaben.
Glaube ich ihm by the way nicht.
Irgendwie. Oh, glaubst du nicht? Also ja,
das ist einfach eine medienvorgefertigte. Ja. Natürlich wird, also kannst du mir nicht erzählen, dass Thomas Müller super fein ist damit, dass er, ey Thomas, du, sorry, Mann, du bist echt wichtig für den Verein gewesen, aber einen Vertrag haben wir da nicht mehr für dich. Okay, Bros, dann machen wir das so. Natürlich wird der abgefuckt sein, dass er dann den Medien jetzt quasi mal die Version gibt von wegen, ey, der Verein steht über allem und kein böses Blut, ist klar. Aber das kaufe ich ihm nicht ab. Und das, also ist auch normal. Mein Gott, ich glaube, jeder von uns wäre abgefuckt, wenn er in der Situation von Thomas Müller wäre.
Ja, definitiv. Gut, ne? Und das ist dann halt dieses von Max Eberl verteufelte Fußballgeschäft. Aber ich glaube auch, dass es andere Lösungen gegeben hätte. Und auf einen Teig wollte ich nochmal einmal wieder zurück, was du halt gerade gesagt hast, dass so eine Saisonphase gerade einfach auch extremst belastend ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten, dass die Bayern Richtung März, April heftige Verletzungssorgen haben. So, und worauf willst du dann bauen? Auf irgendeinen Bubschi aus der Jugend oder dann halt auf einen Thomas Müller, den du weißt, dass du ihn immer reinwerfen kannst und der immer für Gefahr sorgt. So, und das eine schließt das andere ja nicht aus. So, du kannst ja trotzdem dir noch einen anderen Zehner irgendwie ranholen und ein Thomas Müller sagt, es hat nicht an der Spielzeit gelegen und Max Eberl sagt, es hat nicht am Finanziellen gelegen. Woran denn dann?
Also, das ist es. Das ist es genau. Woran hat es gelegen? Man fragt sich immer so häufig, woran es gelegen hat, aber bei dem Transfer frage ich mich, oder besser gesagt, bei dem Nicht-Transfer frage ich mich wirklich, woran hat es gelegen? Mal gucken, ob Pletti das irgendwann mal ausplaudern kann.
Ja, sind wir mal gespannt. Aber der Mann ist ja gut vernetzt. So. Deswegen, die Antwort wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf uns warten lassen. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir die Fußball-Bubble für diese Woche dann auch zu. Weil das waren die Großen, würde ich sagen. Und dann, ja, muss ich
glaub, Ich habe was mitgebracht. Beziehungsweise du hast es in mein Leben gebracht. Bengt guckt Golf. Und ich judge ihn dafür nicht, sondern ich bin generell niemanden, der irgendwelche anderen Sport also Arten judged. Ich bin großer Tour de France-Fan, wo ich mir jedes Jahr anhören muss, wie hobbylos ich denn in meinem Leben sei, dass ich mir Leute beim Fahrradfahren angucke. Deswegen, du kriegst von mir vollen Support, du darfst gerne Golf gucken, aber du musst es mir trotzdem einmal versuchen zu erklären, weil das verstehe ich zum Beispiel nicht.
Ja, fair. Nee, finde ich gut. Und dann ist jetzt ein geiles Wochenende, um für dich da einen Einstieg zu finden, weil The Masters steht an. Das prestigeträchtigste Golfturnier auf diesem Planeten. Es geht um ein Preisgeld von 20 Millionen und die Elite spielt halt mit. So ein Tiger Woods hat das Ding 2019
nochmal gewonnen. Das ist die erste Frage. Gibt es Tiger Woods noch?
Nein. Also er spielt zumindest dieses Jahr nicht mit. Ich glaube auch, langsam ist seine Karriere dann durch. Also der hat 2019 da halt nochmal ein Riesending aufgespielt und das Ding mit einem Schlag gewonnen und ein episches Finale dadurch lebt. Kann ich dir auch sehr empfehlen, da nochmal in die Highlights reinzugehen. Aber beim Golfen. Also wirklich, es ist extremst geil, weil es eine gute Mischung zwischen Ruhe und Spannung ist. Weil Newsflash, es passiert nicht so viel beim Golfen. Und der Kommentator hat auch teilweise echt Phasen dabei, wo er halt 2 Minuten einfach mal nicht redet und du dann wirklich dir einfach nur eine Landschaft anguckst. Sehr entspannt für so einen Sonntagabend. Dann wird über 4 Tage verteilt gespielt und du wirst halt immer gepaart mit denjenigen, die gerade einen ähnlichen Track-Record haben wie du. Derjenige, der bei minus 11 steht am Sonntag, wird dann halt mit dem gepaart, der bei minus 10 steht. Und dann geht's halt los. Auf diesen 18 Löchern wird sich dann um ein einziges Loch geprügelt. So, der eine muss eins aufholen, der andere muss eins verteidigen. Und dann geht's über 4-5 Stunden. Ja, es reicht, wenn du ab Stunde 3 einschaltest, wenn es dann in die entscheidende Phase reingeht. Aber es wird am Ende so krass spannend, das kannst du dir nicht vorstellen. So, es geht um jeden Schlag und wie sie dann die Bahn, den Kurs analysieren und es auf Zentimeter ankommt. Der eine dann den Ball vielleicht so gerade ans Loch setzt und man dann so ein bisschen mitzittert. Es ist einfach extremst intensiv. Ich bin maximales Konsumentenschwein. Ich stecke null drin in Techniken, Taktiken und was auch immer. Aber es ist extremst witzig zu gucken. Und gerade so ein Sonntag, der lohnt sich, um da auch mal reinzugucken. Also um da so einen ersten Berührungspunkt mit dem Golfen zu finden. Weil es ist deutlich spannender, als man sich das vorstellt.
So, und ich sag dir ehrlich, also nach der Also Erklärung ist für mich Golfen dann einfach die Tour de France der Amis. Weil das ist ja 1:1 dasselbe. Ja. Beim Fahrradfahren. Ja, es reicht natürlich erst, wenn du nach 3 Stunden einschaltest, weil in den ersten 3 Stunden passiert nichts. Sie fahren eben durch eine Landschaft. Der Kommentator ist 2 Minuten ruhig, weil es gibt nichts zu kommentieren und du guckst dir halt Landschaften an. Sehr gut. Ja. Aber es wird hinten raus extrem spannend und wir müssen beide Sportarten viel mehr in der Gesellschaft verankern, damit man nicht mehr als Nerd dasteht, wenn man das guckt. Finde ich gut. Deswegen, du hast von mir wirklich volle Erlaubnis, das zu gucken. Ich werde mal kurz reingucken. Ich werde ihm eine Chance geben. Mhm. Ich habe gerade geguckt, was Tiger Woods macht. Er hat sich leider letzten Monat die Achillessehne gerissen. Deswegen ist Tiger Woods wirklich nicht dabei. Aber also, kannst du mir so 1-2 Namen nennen? Also wer ist gerade Superstar so im Golf? Wer ist der Golfer LeBron James?
Der Golfer LeBron James würde ich gerade schon sagen, so ein Rory McIlroy. Es gibt aber auch echt einige. Also du hast einen JJ Spawn, du hast einen Jordan Spieth, Rory McIlroy dann natürlich allen voran. Deutschsprachig aus dem österreichischen Raum hast du Sepp Stracker. Der spielt auch nicht verkehrt. Also mal gucken, was mit ihm dann am Wochenende geht. McIntyre ist ein Name, auf den man aufpassen kann. Und ich google mal eben kurz die Teilnehmerliste. Ich glaube, das sind schon die großen Namen. Xander Schauffele natürlich, nicht zu vergessen. Also es sind echt einige jetzt auch wieder am Wochenende dabei und es ist die Elite, die sich da zusammenfindet. Und muss sagen, ich habe wirklich einfach krass Bock auf dieses Golfwochenende und werde mir wahrscheinlich kumuliert so 15 Stunden Golf reinziehen und hab da
extrem viel Bock drauf. Das ist crazy.
Ja, wird gut.
Ich habe hier gerade Rory einmal gegoogelt, auch GG an den Dreh. Also das ist der Unterschied zwischen Golfen und Tour de France. Bei der einen Sportart wirst du reich und bei der anderen Sportart bekommst du wirklich fette Beine. Da, also Digga, ja. 100 Millionen US-Dollar Preisgeld und ja, der golft ja, seit 2013. Das sind jetzt, Quick Maps, 12 Jahre.
Ja, ja,
wow.
Ja, in 12 Jahren, ist ja crazy. Kannst du dir da wirklich gut was zusammen verdienen. Ja gut, ne, es geht jetzt halt auch wieder um ein Preisgeld von 200 Millionen. So, das ist jetzt auch nicht wenig. Nicht 200 Millionen, sorry, 20 Millionen. Das war eine Null zu viel. Es geht um 20 Millionen. So, und der Gewinner kriegt dann seine 4 bis 6 Millionen irgendwie. Und das mach halt mal ein ganzes Jahr lang. Wenn du da ein bisschen erfolgreich spielst, dann ist da schon auch ein bisschen was unterwegs. Nee, aber jetzt vor kurzem waren auch die Texas Children Houston Open und da war den kannte ich auch noch nicht. War ein Kleiner dabei, den ich bislang noch nicht kannte. Der ist 26 Jahre jung, aber auf jeden Fall gibt es da auch ein paar Upcoming Superstars, die das Ganze vielleicht ein bisschen upshaken können. Und es macht gerade extrem viel Spaß, Golf zu gucken. Deswegen freue ich mich auf die Masters, weil ich glaube, das wird am Wochenende richtig gut.
Gut, also, wo läuft das Sky? Wenn ihr ein Sky-Abo habt, dann geht rein und guckt euch mal ein bisschen Golf an. Ansonsten, Sendehinweis natürlich. Wenn wir bei Sendehinweise sind, Volleyball-Bundesliga-Playoffs, dann nutze ich einmal kurz da die Zeit. Die eine Serie ist leider quasi entschieden, weil Berlin wirklich viel zu gut ist. Die andere Serie ist wide open. Dagegen beide ersten Spiele über jeweils 5 Sätze. Und zweimal gewinnt dann am Ende das Auswärtsteam. Also Lüneburg in Friedrichshafen gewonnen, Friedrichshafen in Lüneburg gewonnen. Jetzt geht die Serie zurück nach Lüneburg. Und genau, es wird für mich dann eigentlich jetzt der Finalgegner von Berlin gesucht, weil ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die Grizzlies da nochmal zurückkommen, aber das dann, wie gesagt, der Sendehinweis. Samstag, glaube ich, Lüneburg-Friedrichshafen, Sonntag dann Berlin gegen Gießen, deswegen werde ich auch keine Zeit haben, 15 Stunden Golf zu gucken, weil ich tatsächlich arbeiten muss, beziehungsweise darf, freue ich mich natürlich sehr drauf, und zieht euch das rein, weil das ist wirklich, also, das ist eine Halbfinalserie, die wirklich alles hat und da hat man Spaß.
Ah, das ist doch, also klingt erstmal geil. Ich werde keine Zeit da haben, das anzugucken, weil ich muss Golf gucken. Und zwischendrin läuft halt auch noch Bayern-Dortmund. Aber ja, ist natürlich trotzdem eine sehr warme Empfehlung, weil ja, das ist jetzt die heiße Phase der Saison, ne? Brauchen wir keinem zu erzählen, dass es da dann jetzt richtig anfängt, Bock zu machen. Hat sich an deinem Hot-Take ein bisschen was gerüttelt, dass Berlins dieses Jahr nicht wird?
Ja, also der hat sich einmal komplett runtergedreht, weil seitdem ich diesen Hot-Take rausgehauen habe und zudem stehe ich weiterhin. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesagt habe, seitdem hat Berlin wirklich 6 Sätze Volleyball gespielt und es waren in meinen Augen die besten 6 Sätze, die ich in diesem Jahr von ihnen gesehen habe. Und Lüneburg, muss man ehrlich sagen, die haben sich jetzt gerade im ersten Playoff-Halbfinale ordentlich eingeschissen. Also zu Hause hat man schon gemerkt, okay, wir gehen hier mit einer Favoritenrolle rein und haben die Möglichkeit, ins Finale das erste Mal in unsere Vereinsgeschichte einzuziehen. Also wir haben jetzt was zu verlieren und das, finde ich, hat man gerade in Spiel 1 gemerkt und auch in Spiel 2 gemerkt, da sind sie dann mit einem blauen Auge davongekommen. Aber wenn Berlin so spielt wie jetzt in den letzten 6 Sätzen, dann sage ich, hat weder Friedrichshafen noch Lüneburg eine Chance gegen sie. Das ist jetzt der langweilige Take, aber es ist, finde ich, der ehrliche Take. Aber nochmal, das ist halt eben vorausgesetzt, dass Berlin das jetzt über die nächsten 2-3 Wochen durchspielt. Daran glaube ich nicht, deswegen, ich möchte euch nicht die Spannung rausnehmen. Aber mein Hot Take, dass Berlin vielleicht dieses Jahr wirklich mal dran ist, der ist zumindest jetzt in den ersten Wochen schlecht gealtert.
Ja, hat sich vielleicht, oder er ist halt noch heißer geworden. Du musst jetzt einfach dranbleiben, geh den Ben Kunkelweg und sag, ja, aber jetzt wird's ja eine umso größere Story, wenn sie es dann jetzt trotzdem noch nicht schaffen. Aber ja, das ist dann am Ende halt auch einfach das Privileg der besser dastehenden Mannschaften, der qualitativ höherwertigen Mannschaften. Die haben halt dann meistens noch 20% im Tank, die sie dann einfach auch mal rausholen können, wenn es da drauf ankommt. Und es ist dann jetzt gerade einfach diese Saisonphase, wo Berlin das wieder raushängen lässt.
Ja, die machen wirklich hier so einen von wegen, ah, ihr habt gesagt, wir seien nicht so gut. Ja, schöne Grüße an euch dann. Peace out. Hast du es mitbekommen? Wahrscheinlich hast du es nicht mitbekommen. Luka Doncic heute Nacht das erste Mal zurück gewesen in Dallas und hat ihn schön mal 45 Dinger eingeschenkt. Und du musst dir das vorstellen. Also natürlich, in Dallas lieben sie Luka Doncic. Wie kannst du als Dallas-Fan Luka Doncic eben auch nicht lieben? Er spielt mittlerweile für die Lakers. Drückt deinem Team, das du supportest, für die Mavericks geht es zumindest noch um die Play-Ins und dann mal gucken, wo es in einer möglichen Playoff-Serie hingehen kann. Aber es ist jetzt zumindest kein super unrelevantes Spiel.
Ja, und ja, vor allem, wenn es die letzten 3 Spiele sind, ne?
Genau, aber sie bejubeln jeden einzelnen von diesen 45 Luka Doncic-Punkten, als sei es ein Punkt für die Mavs. Und der beste Moment wirklich, ich habe es mir heute Morgen angeguckt, weil du über Twitter und TikTok auch nicht drum rumgekommen bist. Das Spiel geht los, keine Sekunde drin und es geht los mit Fire Nico. Also quasi Nico Harris, der ja quasi den Trade der Mavs einmal durchgebracht hat. Und diese Halle. Und du siehst dann immer so, wie er eingeblendet wird. Er steht natürlich auch mit Security drumherum, weil es gibt immer noch einige, die den nicht so mögen. Und wirklich, ja. Also über das gesamte Spiel muss der arme Mann sich da anhören, wie er wirklich von seinen eigenen Fans durchgehend ausgebuht wird. Während der Spieler, den er weggetradet hat, dir 45 Punkte einschenkt und alle in der Halle feiern's. Ich hab's geliebt.
Das ist ja wirklich einfach eine einzige Muppet-Show an NBA-Spiel gewesen. Ne? Also, das ist einfach crazy. Und ich finde es konsequent von den Fans, weil das war ja auch der Grundtenor, als der Trade dann durchgegangen ist. So, was zur Hölle machen die da? Und dass das halt nicht abflacht und dann sogar darin mündet, dass die eigenen Fans quasi für das gegnerische Team jubeln, zumindest mal für ihren ehemaligen Goldjungen. Finde ich konsequent. So, und natürlich muss dann der General Manager dann halt auch mal den Kopf hinhalten, beziehungsweise da dann das ertragen, weil armer Mann, weiß ich nicht, ob ich den Tag jetzt so unterschreibe.
Nee, deswegen, also das war schon so eine kleine, für ihn war es auf jeden Fall eine große Shitshow als Außenstehender, ja. hast du da mit einem Schmunzeln draufgeguckt, aber generell, also die NBA, du hast angesprochen, 3 Spieler noch zu gehen und ich weiß, man muss mit Superlativen aufpassen, aber der Westen in der NBA ist so spannend und ausgeglichen, wie ich ihn noch nicht erlebt habe. Jetzt müsste man mit Dirk und Arne reden, die gucken schon ein bisschen länger NBA. Ich glaube aber auch, dass die das damals nicht erlebt haben und keine Ahnung vor unserer Zeit, ob es jemals so spannend war. Aber das ist wie, wir reden in der Bundesliga von wegen, ja, Dortmund gewinnt 2 Spiele und du bist in der Champions League. In der NBA ist es so, wir reden über ein Spiel, über einen Sieg oder Niederlage, die dich von Rang 3 auf Rang 8 katapultieren kann, weil die eben alle so super eng aneinander sind.
Ja, Rang 8 jetzt theoretisch nicht mehr in den letzten 3 Spielen. Also klar, es sind genau 3 Spiele dazwischen, aber die Lakers spielen ja trotzdem weiter Basketball. Also ich glaube nicht, dass die Lakers jetzt noch 8er werden. Also die stehen ja gerade auf 3 mit einem 49-31 Rekord und die Timberwolves sind auf 8 mit einem 46-33 Rekord. Also alles überragende Statistiken zu so einer späten Phase in der Saison. Dann müssen wir aber auch einfach mal ein bisschen lobend hervorheben, was zur Hölle geht gerade bei den Clippers, dass sie jetzt in der entscheidenden Saisonphase nochmal so krass aufdrehen. Den traue ich wirklich zu den Lakers nochmal gefährlich zu werden.
Ja, das Ding ist ja, die sind ja wirklich alle gut. Also deswegen ist auch am Ende, egal was da für eine Playoff-Serie rausgewürfelt wird, das sind alles Teams, die wirklich gut sind. Also die Lakers sind obviously gut, die Clippers haben 13 der letzten 15 gewonnen. Die Nuggets, das hast du nicht mitbekommen, haben vorgestern ihren Trainer rausgeworfen aus Gründen, gemeinsam mit dem General Manager, also da brennt der Baum und deswegen, also man denkt manchmal immer, die NBA würde da gute Scriptwriter im Hintergrund haben, weil auch das wieder, also stell dir vor, das ist jetzt wieder das beste Beispiel, natürlich, du bist jetzt kein Contender, wenn du Denver bist, weil dafür rennen noch 1-2 andere Teams gut rum, aber du bist, wenn wir das jetzt wieder in den Fußballfachjargon setzen, um alle ins Boot zu holen, du bist gerade so auf einem Champions-League-Platz, du bist so auf der 4, du bist Eintracht Frankfurt, du bist jetzt nicht so unfassbar gut, du bist Eintracht Frankfurt und du schmeißt jetzt den Trainer raus. Außen nichts, einfach außen nichts. Ja. Das ist vogelwild.
Es ist, glaube ich, eher mal so ein bisschen Aufstiegsrennen zweite Liga und der HSV rutscht gerade auf Rang 4 runter und die werfen dann halt den Trainer raus. Also die Nuggets haben ja schon andere Ansprüche, oder?
Ja, aber ich sag dir ehrlich, also bei den Nuggets waren jetzt in der letzten Zeit auch immer wieder verletzt und das Team ist gut, die Mannschaft ist gut und nochmal in der NBA, ich sag dir ehrlich, der Trainer ist overrated in der Regular Season. Da kann ein Team auch schon mal so ein bisschen ohne Trainer durchcruisen. In den Playoffs, wenn es nur um Matchups geht. Und nochmal, in den Playoffs ist NBA-Basketball komplett anderer Basketball. Vergiss alles, was du über die Regular Season gesehen hast. Die Teams spielen anders. Es wird viel mehr Superstar-Ball gespielt und es wird viel mehr taktisch aufeinander eingegangen. Und also, da bist du am Arsch, wenn du plötzlich deinen Trainer rausschmeißt. Deswegen, ja, also, das kann ich nie nachvollziehen. Und also, Für alle anderen Teams im Westen ist es gut, weil gefühlt rennt da jetzt ein Team rum, was so ein bisschen ohne Headcoach halt dasteht. Da wird jetzt irgendeiner interimsweise reingeschmissen. Spoiler Alert, das würde mich wundern, wenn das jetzt innerhalb von 2 Wochen so gut klappt, dass die tatsächlich eine richtige Bedrohung in den Playoffs darstellen. Aber ja, fügt sich einfach nur perfekt ein in diesen wilden Ami-Sportkosmos, den ich ja so liebe.
Wer macht's denn jetzt im Westen?
Ja, die Warriors, ne?
Ja gut, also keine Ahnung, habe ich jetzt natürlich nicht so viel verfolgt in den letzten Wochen, aber ich glaube, der Hype, der mal so rund um Februar da war, ich glaube, der ist ja wieder ein bisschen abgeflacht und man hat sich zumindest stabilisiert, oder?
Ja, nochmal, Playoffs, jeder kann jeden schlagen, ich freue mich, dass es losgeht, ja. Aber ja, das könnte, und es sind auch wieder, sind nur geile Storylines, mein Gott. wenn LeBron da tatsächlich nochmal einen tiefen Run jetzt direkt im ersten Jahr mit Luka an der Seite unternimmt, go for it. Wenn die Thunder da jetzt wirklich das erste Mal in den Playoffs auch quasi die Regular-Season-Leistung also bestätigen, go for it. Wenn Steph Curry sich seinen 5. Ring holt, dann bin ich wirklich in ganz anderen Galaxien unterwegs. Und selbst der Osten, guck's dir an, also die Cavs sind unfassbar gut. Jason Tatum und die Celtics auf den Back-to-Back-Titel zu gehen, go for it. Deswegen sind so viele geile Storylines und deswegen, es wird Zeit, dass die ewig oder viel zu lange Regular Season jetzt auch endlich mal rum ist und es dann ab nächster Woche richtig losgeht.
Ja, dauert ja zum Glück auch nicht mehr so lange, ne? Also, nächste Woche starten wir dann schon rein. Ich glaube, dritte Runde müsste dann ja irgendwann starten, wenn die GBT in Düsseldorf ist. Wer weiß, ob wir uns da mal eine Nacht um die Ohren schlagen. Du hast ja inzwischen gesehen, bei mir kann man ganz gut Sport gucken.
Das habe ich tatsächlich gesehen. Das müssen wir. Jetzt war ich zumindest einmal in deiner Wohnung. Jetzt müssen wir da auch mal irgendwann noch zum. Oh, wobei. Also jetzt wieder nächster wilder Themensprung. Rate mal, was Yannick bei sich in der Wohnung drinstehen hat. Womit ich im Leben nicht gerechnet hätte. Thema Sport gucken, was auch auf dich passt.
Ein Formel-1-Auto.
Ein Cheesehead.
Ja, hätte ich gedacht. Ja, das war. Also ich bin jetzt auf einen Hottake gegangen, aber Cheesehead hätte ich drauf gehen können. Ja, doch.
Ich dachte halt wirklich
kurz. Das überrascht mich jetzt nicht.
Was? Aber das ist ja, wir reden also, wer es nicht weiß, das ist halt dieses Packers-Ding, wo du, und er hat halt die Version, wo du draus essen kannst, ne? Ja, also, ja, die du quasi vom Super Bowl kennst. Aber ich wusste noch nicht mal, dass Yannick irgendwas mit den Chiefs, mit den Packers zu tun hat.
Chiefs. Ja, also ich glaube, er lebt es nicht so intensiv wie ich, aber er ist schon trotzdem einer, der sich sehr über die Packers freut. Ja, wahrscheinlich sogar eine ähnliche Geschichte, dass der über Aaron Rodgers rangekommen ist, aber da habe ich mich schon ein, zwei Mal mit ihm drüber unterhalten. Also das wundert mich jetzt nicht. Die Packers haben ja jetzt auch announced, dass sie irgendwie dann eins von 4 Teams sind, was die Partnerschaft nach Deutschland expandieren.
Ja, sind sie das absolut 17. Ahnung, sind 17. Das heißt. Team mittlerweile.
Ja, GGs, so habe ich auch gesehen, die Steelers mit dem BVB, ey, GGs, also Glückwunsch, dass ihr beiden aktuellen Trash-Teams eine Partnerschaft zusammen eingegangen seid, aber passt ja auch ein bisschen, ne? Borussia Dortmund hat keinen vernünftigen Zehner, die Steelers keinen vernünftigen Quarterback, also viel Spaß, gemeinsam leidet sich besser.
Und es sind halt beide schwarz-gelb, das ist wirklich, da wird jemand in der Marketing-Abteilung gesessen und hat mal gesagt, there is some very good yellow and black football team in Germany. Maybe we could make a partnership with them. Und dann ist die NBA und die NFL.
Hired.
Ich finde das eh immer geil, von wegen, also diese Vermarktungsrechte, wie dann immer, weil erster Schritt ist, wenn du ein Vermarktungsrecht in einem Land hast, Instagram-Account aufmachen. Plötzlich gibt es wieder 17 neue Instagram-Accounts von wegen Steelers Deutschland, Seahawks Deutschland, Packers Deutschland und so. Wo ich mir dann so denke, ey, wenn ich wirklich Fan bin, dann abonniere ich halt auch den richtigen Steelers-Kanal und brauche da jetzt nicht noch irgendwie eine deutsche Übersetzung.
Ja, das ist schon so. Aber mein Gott, sollen sie machen, sind wir mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn die Packers mal in Deutschland spielen. Also, das wäre schon ganz cool. Eröffnungsspiel haben sie jetzt dieses Jahr in Irland. Letztes Jahr war es in Brasilien und dieses Jahr sind sie in Dublin. Da bin ich auch wirklich schon ein bisschen am Hadern, ob ich mir da nicht mal ein Wochenende für frei nehme und rüberfliege, weil das wäre schon extrem geil.
Ja, mach doch. Packers in Irland ist ja quasi eine Win-Win-Situation. Oder siehst dein Team Irland Football gucken, ist sicherlich auch geil. Ist wahrscheinlich wieder aber halt da wie, also an Tickets kommen wird nie so einfach, weil es ja das erste Irland-Game quasi auch ist.
Ja, also bin ich mir gar nicht so sicher. Ich kann mir schon vorstellen, dass es geht, weil an die Tickets für die London-Games zu kommen, ist es auch deutlich einfacher als für die Munich-Games. Innerhalb der Insel ist es, oder ja, es ist nochmal eine andere Insel, aber im größeren Großbritannien-Kontext, wo ich Irland jetzt einfach mal frecherweise dazu zähle, glaube ich schon, dass es da den einen oder anderen Packers-Fan gibt. Haben die Packers überhaupt schon mal da gespielt? Weiß ich gar nicht. Naja, auch egal. Long story short, wird geil. Aber ich kann nicht zweimal innerhalb von 2 Monaten nach Irland fliegen. Dann slidet mir wieder einer in die DMs und sagt, ich fliege zu viel.
Ja, zu Recht. Hier, guck mal auf deinen ökologischen Fußabdruck. Das ist hier wieder unser Weltverbesserer Ben Kunkel, fliegt aber die ganze Zeit nur rum. So nämlich.
Genau so ist es. Ja, eindeutig. Also Greta Thunberg hängt mir auch schon seit einer Zeit in den DMs drin. Nee, aber wir sind ja am 10. Oktober, glaube ich, mit der Nationalmannschaft in Nordirland. Nach Belfast geht's. Da habe ich auch schon extrem Bock drauf. Ne? Also das wird eine geile Reise. Irgendwie donnerstags rüber nach Leipzig und dann direkt nach Irland, nach Nordirland fliegen, um da dann das Wochenende zu verbringen und mit ein paar Iren mir in der britischen Kneipe einen hinter die Binde zu jagen. Ey, sowas von.
Nehmen wir mit. Gut. Ich hab's nicht vergessen. Wir haben euch eigentlich erzählt, dass wir uns ein, zwei emotionale Sportmomente reinziehen wollen. Ich habe es dieses Mal exakt für das Ende der Folge aufgehoben. Und der kommt auch nicht von mir, sondern er kommt von einem aus unserer Hörerschaft. Felix hat mir nämlich bei Instagram geschrieben oder besser gesagt ein Beispiel geschickt. Letzte Woche passiert in der amerikanischen NHL. Also wir reden über Eishockey und ja, das Commentary cool. Es ist jetzt nicht so episch wie bei Hook Dini. Aber Bruder, ich habe so etwas noch nie gesehen. Wir reden über die Partie Vancouver gegen Dallas. Dallas führt eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit mit 5-2. Wir reden davon, 5-2 im Eishockey. Bruder, das holst du nicht auf. Was passiert? Die schießen innerhalb von 48 Sekunden 3 Tore. Es geht mit 5-5 in die Verlängerung. Und natürlich schießt dann Vancouver in der Verlängerung auch noch das 6. Gewinnt das Ding 6-5. Der Kommentator geht rüber, also mit seiner Stimme über den Jordan. Und dieses Stadion, guckt euch den Clip an, ist mucksmäuschenstill, weil natürlich Heimspiel gewesen für Dallas.
Ja.
Und Bruder, wurden die wirklich in den letzten Sekunden geknallt? Das habe ich noch nie gesehen.
Geil. Ja, das ist schon geil. Guter Moment. Und ist auch ein gutes Thema. Gut, dass du Eishockey nochmal ansprichst, weil es einen neuen GOAT gibt, Fragezeichen. Alex Ovechkin übernimmt den ewigen Rekord von Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, der Erfinder meines Lebensmottos. You miss 100% of the shots that you don't take. Das fand ich wirklich geil, weil Wayne Gretzky ja, glaube ich, in 1483 Spielen oder sowas, also nagelt mir nicht auf die genaue Zahl fest, aber hat in 1483 Spielen 894 Tore erzielt und Alex Ovechkin in seinem 1483. Spiel erzielt er sein 895. Tor und mit genau der gleichen Anzahl an Spielen überholt er ihn um einen einzigen Scorerpunkt. Natürlich, in der NHL musst du auch ein bisschen hier die Assists und sowas dazu rechnen und da war Wayne Gretzky nochmal größer, deswegen kannst du die GOAT-Thematik alleine anhand dieser Zahl jetzt noch nicht festmachen, aber beides überragende Spieler und meine For You war wirklich voll davon und das hat mich echt ein bisschen überrascht, weil also mit Eishockey habe ich echt gar nichts am Hut.
Nee, ich wirklich auch überhaupt nicht, aber das ist ja dann schon einfach ein großer Moment. Und selbst wenn du mit Eishockey nichts am Hut hast, so das ist, so Wayne Gretzky ist so der Michael Jordan. So, du kennst wegen mir Basketball nicht, du kennst die Chicago Bulls nicht, aber du kennst halt Michael Jordan. Den hast du schon mal irgendwie gehört und beim Eishockey finde ich es ähnlich. So, wobei ich könnte dir jetzt ohne googeln, wenn ich ehrlich bin, ich könnte dir nicht sagen, wo Wayne Gretzky gespielt hat. Aber natürlich weiß ich, wenn jetzt bei Wer wird Millionär die Frage kommt, wer oder was ist Wayne Gretzky, dann könnte ich dir das beantworten. Letzte Überleitung, Wer wird Millionär 2.000 Euro Frage. Welches Team aus der NBA oder welches amerikanische Basketballteam hat die Möglichkeit, in dieser Saison den zweiten Titel in Folge zu holen? A, die Boston Celtics, B, die Miami Wolverines, C, die, also einfach so dann ein Team, was es gibt und drei Namen, wo du dir wirklich, also du liest die durch, selbst wenn du nichts mit Sport am Hut hast, du weißt, ey, okay, das hat sich irgendjemand in der Redaktion halt ausgedacht, was macht der Bruder, nimmt sich irgendeinen Publikumsjoker und kassiert wirklich 99%ige Zustimmung und Günther Jauch sitzt halt auch so da und so. Ja, ich glaube, den hätten wir uns auch sparen können.
Gut, ne? Manche Leute haben ja echt mit Sport einfach gar nichts am Hut und da habe ich auch Respekt vor. So, wenn die dann halt sagen, ja, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Okay, fair. Dann lebst du in deiner Bubble, die Sport sehr ausschließt. Aber ja, ist zumindest mal schon ein Ding, was man gehört haben könnte. Wenn er jetzt mir die Wahl gegeben hätte zwischen den Celtics, den Nuggets, den Warriors und den Bucks.
Alles gut, natürlich.
Weiß ich auch nicht, ob da jetzt jeder die richtige Antwort sofort gewusst
hätte.
Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht.
Aber Bruder, wenn du diese Namen gelesen hast, dann ist daraus ersichtlich geworden, gut, das eine Team. Und nochmal, die Boston Celtics hast du gehört. Die hast du irgendwo schon mal gehört. Und die anderen Namen, die klangen wirklich so wie halt, also waren sie auch, sie klangen wie ausgedacht. Deswegen, da musste ich, also das hättest du als absoluter Nicht-NBA-Fan all day long bekommen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber naja, so sei es. Und dann würde ich mal sagen, lassen wir die Formel 1 für dieses Wochenende raus, weil war jetzt auch nichts super Interessantes. Max Verstappen hat seinen ersten Grand Prix geholt. Und damit haben wir in den ersten drei Grand Prix drei verschiedene Winner und das kann eine extremst geile Saison werden. Und für alle, die es nicht interessiert, freut euch halt auf Drive to Survive, weil da bin ich tatsächlich mal reingegangen. Ich habe mir mal die erste Folge von der letzten Staffel angeguckt. Junge, das ist ja geisteskrank geil produziert. Also ich habe noch nie eine Folge Drive to Survive gesehen, aber das ist denen ja überragend gelungen.
Wow. Du hast noch nie Drive to Survive geguckt.
Ich habe kein Netflix, Mann. Ich habe kein Netflix und da bin ich auch stolz drauf. Und deswegen habe ich noch nie Drive to Survive gesehen, ne?
Das ist gerade wie wenn du einem Bundesliga-Fan erzählst, er hätte noch nie die 15:30 Samstagskonferenz geguckt. Also das meine ich wirklich ernst. Weil das ist doch das Thema, über was in den letzten Jahren immer geredet worden ist. Und natürlich ist das geisteskrank produziert. Aber wie geil muss das denn jetzt für dich sein? Du kannst alle Staffeln nachgucken.
Ja, es ist richtig gut. Und weiß ich, was vor 7 Jahren in der Formel 1 passiert ist? Wahrscheinlich nicht. So, und es gibt ja jetzt inzwischen, glaube ich, 7 Staffeln. Also ich habe da noch eine Menge Arbeit vor mir, aber ich freue mich drauf. Wird geil.
Und das musst du ja denken, das sage ich als, also gut, jetzt nicht irgendwie großer Formel 1-Hater, aber jemand, der jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit dieser Sportart anfangen kann. Selbst ich, also ich habe mir das natürlich alles reingezogen, weil ich, also ist extrem geil, natürlich auch viel bisschen auf Storymaking gemacht und ist das jetzt alles genau so passiert, wie das dann auch wirklich in Real Life war? Nee, wahrscheinlich nicht, ist mir aber auch egal, mir geht's da einfach drum um eine gute Story und das schaffen die. Und ey, also jetzt schon mal Spoiler-Alert bei dem Romain Grosjean-Ding, wo der einmal hier Feuer gefangen hat, du wirst heulen. Das ist wirklich, also da kriegen sie dich aber sowas von in Richtung Tränendrüse.
Ich bin mir nicht sicher, ob das aus Drive to Survive kommt, aber die Szene wurde mir letztens auch einmal auf Insta eingespielt. I'm the man who walked out of the fire. Ist es aus Drive to Survive?
Das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall, da ist, also das haben die, also natürlich ist auch einfach eine sehr epische Szene, aber das haben die, das ist zumindest, wenn du mich jetzt nach einer Drive to Survive Szene fragen würdest, dann ist die bei mir auf jeden Fall im Kopf geblieben.
Na gut, na gut. So, wir gehen langsam in die Nachmittagssession in Augusta rein. Das heißt, ich muss langsam los. Golf steht an, The Masters. Macht euch ein geiles Sportwochenende. Ich hab's vorhin zu Martin schon gesagt. Es ist ein extremst cooles Sportwochenende. Du hast Golf. Du hast die Formel 1. Du hast Bayern gegen Dortmund. Du hast die Halbfinals im Volleyball. Und es wird einfach, es wird gut. So, wenn ihr nichts vorhabt, dann nehmt euch auch nichts vor. Macht euch ein Wochenende auf der Couch. Könnt ihr Sonntag abrunden mit dem 1. FC Nürnberg gegen den SC Sand in der 2. Frauen-Bundesliga. Weil ich darf es kommentieren. Freue ich mich auch schon sehr drauf. In dem Sinne wird ein geiles Wochenende. Ich freue mich extremst auf Wochenende.
Ja, ich auch. Also freue mich auch auf extrem viel Arbeiten am Wochenende, aber ich freue mich trotzdem auch extrem aufs Wochenende. Gut, soll es gewesen sein. Tschüss. Ciao, ciao.